Mehr als 450 Leichen haben wir in den vergangenen Tagen allein aus dem Meer geholt, weitere hier unter den Trümmern geborgen. Die Fluten haben alles weggespült. Bäume, Autos, Möbel, viele Tote sind noch unter Wasser oder in der Brandung zwischen den Felsen. Diese Operation braucht Monate, Jahre.
Furchtbar sind diese Meldungen, die uns von Hilfskräften in diesen Tagen aus der Stadt Darna in Libyen erreichen. Bei der Flutkatastrophe vor Ort vor gut einer Woche kamen nach Angaben der Behörden mindestens 4000 Menschen ums Leben, wobei die Zahlen laut anderer Quellen wohl sehr viel höher eingeschätzt werden. Es werden auch immer noch mehr als 10.000 Menschen vermisst.
Ich habe den Tod mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich sah meine Familie sterben. Ich wollte alles festhalten, aber ich konnte nichts mehr sagen, außer Gott, rette meine Kinder, meinen Mann. Wir wollten doch gerade die Hochzeit meines Sohnes vorbereiten. All das endete in einem Moment, in nur einem einzigen kleinen Moment.
Das Sturmtief Daniel hatte am Sonntag letzte Woche heftige Überschwemmungen im Osten von Libyen ausgelöst. Oberhalb der Küstenstadt Darna brachen zwei Staudämme, die offenbar schon in einem desolaten Zustand waren. Und so konnten dann diese Wassermengen ungebremst wie ein Tsunami eigentlich über die 100.000 Einwohnerstadt hinwegrauschen. Zu den vielen Toten, die in der Küstenstadt jetzt zu beklagen sind, kommen auch noch furchtbare hygienische Zustände hinzu. Das Trinkwasser ist verunreinigt, die Seuchengefahr, die wächst, und es wurden jetzt auch schon erste Cholera-Fälle gemeldet. Also grauenvolle Zustände in einem Land, das sich seit dem Sturz Gaddafis im Jahr 2011 eigentlich im Ausnahmezustand befindet.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Katja Bigalke und vor Ort in Libyen ist seit gestern unsere Korrespondentin Anna Osius, mit der ich jetzt verbunden bin, was fast ein kleines Wunder ist, da das Internet in der Region auch alles andere als stabil ist. Frau Osius, wo erreiche ich Sie denn jetzt gerade?
Ja, ich befinde mich in Shahad. Das ist ein kleiner Ort in Ostlibyen, ganz in der Nähe der am heftigsten betroffenen Gebiete. Der Ort selber hatte ein bisschen Glück, weil er oben auf dem Berg liegt und deswegen er selber von den Überschwemmungen nicht betroffen war. Aber ringsrum sind ganz viele Orte überschwemmt worden und am schlimmsten natürlich Darna. Darna liegt etwa 70 Kilometer entfernt von hier und von hier wird eben auch sehr, sehr viel Hilfe für den Ort organisiert.
Und was konnten Sie sich denn jetzt bisher an Eindrücken vor Ort verschaffen?
Ja, ich bin schon eine ganze Weile ja Reporterin, auch in Krisengebieten, habe schon viel Leid und Elend gesehen, aber eine Situation wie heute hatte ich wirklich noch nie, dass sowohl mein Übersetzer als auch ich da beide gestanden haben und angesichts der Geschichten, die wir gehört haben, wirklich uns die Tränen in den Augen standen. Also es gibt wirklich Momente, wo man sich fragt, wie viel Leid eigentlich ein Mensch ertragen kann. Also ich habe heute mich mit einem Vater aus Darna unterhalten, der jetzt mit seinem geistig behinderten Sohn, der Junge hat Down-Syndrom, quasi allein zurückgelassen ist. Er lebt hier in einem Art, ja, man mag es nicht Haus nennen, ein Loch, anders kann man es nicht sagen, da hat er Unterschlupf gefunden. Als die Flut kam in Darna, war er zufällig gerade nach oben gegangen, um zu schauen, wie sich das Wetter entwickelt. Er hörte seinen Sohn um Hilfe schreien. Das Wasser war ins Haus geschossen, der Junge lag unter zwei Leichen begraben, er hat dann seinen behinderten Sohn gerettet, seine Frau nicht mehr gefunden, drei Brüder sind tot, seine Schwester ist tot, er musste sie identifizieren, seine Mutter ist immer noch vermisst, also vermutlich auch tot, und seine Frau hat er dann wie durch ein Wunder 100 Kilometer entfernt in einem Ort wiedergefunden, dort liegt sie im Krankenhaus, ist aber geistig verwirrt, er steht jetzt mit dem behinderten Kind vor dem Nichts. Also das ist so eine Geschichte von Tausenden, wenn nicht Zehntausenden, die wir hier vor Ort wirklich sehen, erleben. Und dieses Ausmaß dieser Katastrophe ist wirklich unfassbar.
Das ist unfassbar, ja. Jetzt sind ja Teile der Stadt Darna offensichtlich auch gesperrt worden. Wo kommen Sie denn jetzt überhaupt hin als Journalistin? Also wie können Sie sich vor Ort bewegen?
Ja, Journalisten wird das Leben hier sehr schwer gemacht, muss man sagen. Das fängt schon damit an, dass ganz, ganz viele Journalisten überhaupt nicht mehr reingelassen werden hier nach Ostlibyen. Man braucht sowohl ein Visum von Libyen, ist ja von zwei konkurrierenden Regierungen gehalten, die eine im Osten, die andere im Westen, die sich um die Macht im Land seit Jahren streiten. Man braucht also sowohl ein Visum von der Westregierung als auch dann nochmal eine sogenannte Security Clearance, also eine Sicherheitsbestimmung. Bestätigung von der Ostregierung und die wird im Moment seit einigen Tagen nicht mehr ausgegeben. Ich habe ganz viele Kollegen, die verzweifelt versuchen, nach Libyen reinzukommen und die es nicht schaffen, die am Flughafen, ich war mit einem Kollegen vom Zeitungskollegen zusammen unterwegs, der wurde am Flughafen Benghazi direkt abgefangen und wieder in die Rückmaschine nach Kairo gesetzt, nach dem Motto, dich wollen wir hier nicht haben. Wir hatten großes Glück, durch die richtigen Kontakte ist es möglich gewesen, dass ich reingekommen bin und viele fragen sich, wie könnte das überhaupt passieren? Und jetzt ist es so, dass wir große Schwierigkeiten aber haben, nach Darna zu kommen. Also sprich, die Stadt gilt als abgeriegelt. Viele Journalistenkollegen sind auch aus der Stadt rausgejagt, möchte man fast sagen, also rausgeschickt worden. Man möchte offensichtlich keine Berichterstattung in Darna haben. Hier im Umland kann ich mich gut bewegen und eben auch mit vielen Menschen Interviews führen, die eben auch hier heftig von den Überschwemmungen betroffen sind. Es ist ja eben nicht nur Darna, sondern eben auch das Umland. Aber in Darna selbst sind offenbar kritische Fragen, gerade wieso diese Staudämme brechen konnten, warum sie jahrelang nicht gewartet wurden. All diese Fragen sind offenbar nicht erwünscht.
Welche Rolle spielen denn diese Milizen des General Haftars, die ja im Osten des Landes, im Osten von Libyen, kein guten Stand haben, aber das Sagen haben?
Ja, in Darna spielen sie eine große Rolle. Es gibt auch immer auch Checkpoints auf dem Weg nach Darna und auch hier im Umland ist es so, dass sie eben kontrollieren. Beispielsweise haben wir heute versucht, in eine Flüchtlingsunterkunft zu kommen, also eine Schule, die freigeräumt wurde, dass dort eben Flüchtlinge aus Darna Unterschlupf finden können. Es sind ja nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO mindestens 30.000 Menschen allein in Darna obdachlos geworden. Diese Leute brauchen eine Unterkunft und sind hier eben in Schulen und allen möglichen Orten untergebracht worden. Und bei dieser Schule stand dann eben auch so ein Mann in Uniform, möchte ich jetzt mal sagen, der wirklich sehr laut und sehr heftig geworden ist und uns ganz klar den Zutritt verweigert hat, weil einfach Journalisten hier nicht unbedingt sehr erwünscht sind. Kritische Fragen möchte man nicht, dass sie gestellt werden.
Und wie sieht das mit den Hilfsgütern aus? Die kommen ja jetzt an. Wer koordiniert das denn vor Ort?
Hilfsgüter kommen an. Es ist eine große Solidarität auch innerhalb der Bevölkerung. Viele Leute haben auf ihre Autos Graffiti gesprüht. Wir sind Brüder, wir stehen zu euch. Man merkt, wie viele Leute sich hier auch ehrenamtlich engagieren. Die Pfadfinder sind engagiert. Ich habe heute mit einer Frau gesprochen, die eigentlich Professorin ist und sich jetzt ehrenamtlich hier engagiert, um Hilfe zu organisieren. Also ganz, ganz viel Hilfsbereitschaft. Und dazu kommt natürlich die nationale und internationale Hilfe. Das Rote Kreuz hat jetzt eben auch nochmal ein größeres Team Richtung Darna geschickt. Das läuft, es erreicht aber natürlich immer noch nicht alle Leute, weil einfach so viele tausend Menschen davon betroffen sind. Also wir haben heute auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, eigentlich hat mich bisher noch nicht wirklich Hilfe erreicht oder eben mal ein Paket Nudeln. Was soll ich damit angesichts dessen, dass ich, die Verzweiflung ist riesig. Die Leute haben kein Haus mehr, sie haben kein Dach unter ihrem Kopf mehr, sie haben kein Essen, sie haben kein sauberes Trinkwasser. Sie haben keine medizinische Versorgung. Also die Not ist sehr, sehr groß und man hat den Eindruck, dass es zwar durchaus Hilfe gibt und dass die Hilfe auch ordentlich anläuft. Auch der Rote Halbmond ist hier sehr engagiert, das Rote Kreuz, aber dass das nicht unbedingt alles immer perfekt koordiniert ist, sondern auch viele Dinge parallel laufen.
Die Trinkwasserversorgung ist ja auch ein großes Problem gerade. Das Wasser ist verschmutzt, kann nicht genutzt werden und Seuchen drohen sich auszubreiten. Wie kommen denn die Menschen, wie kommen auch Sie irgendwie an frisches Trinkwasser?
Ja, das ist hier wirklich ein großes Thema und eben auch nicht nur in Darna, sondern in der ganzen Region. Das Wasser gilt als nicht sauber. Man muss höllisch aufpassen, muss alles, was man an Wasser braucht, eben auch zum Händewaschen, zum Gesichtwaschen, zum Zähneputzen, alles aus Flaschen nehmen. Und man sieht hier überall LKW unterwegs mit sauberem Wasser, die das eben hier in die Region liefern, um die Leute zu versorgen. Gerade in den ersten Tagen war es in Darna ein Riesenproblem, dass die Leute überhaupt nicht an Wasser gekommen sind. Teilweise wurde ja auch diskutiert, die Stadt ganz zu evakuieren, weil eben die Trinkwasserversorgung nicht gewährleistet sein kann. Andererseits, wohin dann mit all diesen Tausenden von Menschen noch zusätzlich zu denen, die eh schon obdachlos sind? Es ist ein Riesenthema und das wird hier diese Region, glaube ich, auch noch sehr, sehr lange beschäftigen. Ich war gestern Zeuge davon, wie hier verzweifelt versucht wurde, eine Wasserleitung zu reparieren, die einfach weggespült wurde. Ein metertiefer Graben neben der Straße, dort, wo einst mal eine Wasserleitung war, weil einfach die Wassermassen vor nichts mehr Halt gemacht haben.
Danke an Anna Osius aus dem Krisengebiet rund um die verwüstete Stadt Darna im Osten Libyens. Passen Sie gut auf sich auf, Frau Osius.
Dankeschön.
Wir haben es gehört, Darna, diese 100.000 Einwohnerstadt an der Küste Libyens, haben die Überschwemmungen besonders hart getroffen. Aber dass diese Naturkatastrophe vor Ort diese Ausmaße annehmen konnte, das ist auch sehr eng verbunden mit der politischen Situation in Libyen. Darna ist quasi ein Symptom für die Schwäche des Landes. So analysiert es Moritz Behrendt aktuell im ARD-Studio Kairo.
Die Katastrophe hat vielen Libyern vor Augen geführt, was alles schiefläuft in ihrem Staat. Jahrelange Versäumnisse und Verantwortungslosigkeit haben dazu geführt, dass die Flut in der Stadt Darna im Osten des Landes so tödlich war. Und dann war das Krisenmanagement vor und nach der Flut chaotisch. Sogar ein Sprecher der Regierung gestand kurz nach der Katastrophe die Hilflosigkeit der Behörden ein.
Dieses Ereignis kam ziemlich plötzlich. Das hat die örtlichen Behörden verwirrt. Die lokalen Dienste in Libyen sind nicht gut vorbereitet auf solche Ereignisse.
In der Nacht der Flut brachen die Dämme oberhalb der Stadt. Schon seit Jahren hatten Bewohner der Region und Fachleute davor gewarnt, dass sie marode seien. Instand gesetzt wurden die Dämme jedoch nicht. Bei einer Kabinettssitzung in Tripolis sagte Abdulhamid Dbeibah, der Ministerpräsident der international anerkannten Regierung:
Wir haben herausgefunden, dass es Wartungsverträge für die Dämme gibt, aber die Wartung wurde nicht ausgeführt. Dafür wurden Staatsgelder in Millionenhöhe ausgegeben. Die Verantwortung ist klar zu sehen.
Er kündigte Ermittlungen der Justiz an. Der Generalstaatsanwalt wurde einen Tag später noch deutlicher.
Wir werden die lokalen Behörden und die verantwortlichen Regierungen für jegliche Nachlässigkeit und Fahrlässigkeit zur Rechenschaft ziehen. Wir werden entschiedene Maßnahmen ergreifen, die wir zu gegebener Zeit ankündigen werden.
Das Problem? Die Regierung von Dbeibah verfügt im Osten kaum über Einfluss. Hier haben die Truppen und Gefolgsleute des Milizenführers Khalifa Haftar das Sagen. Seine Leute setzten auch den Bürgermeister der Stadt ein. In der Flutnacht machte dessen Stadtverwaltung einen verheerenden Fehler. Zwar warnten sie vor Sturm Daniel, doch, was sich im Nachhinein als fatal herausgestellt hat, sie verhängten eine Ausgangssperre.
Angesichts der zu erwartenden Wetterbedingungen verkünden wir, das Sicherheitsdirektorat von Darna eine Ausgangssperre von 7 Uhr heute bis morgen früh um 8 Uhr. Die Bürger dürfen ihre Häuser nicht verlassen. Möge Gott die geliebte Stadt Darna schützen.
Als die Dämme in der Nacht von Sonntag auf Montag brachen, riss das Wasser große Teile der Stadt mit ins Meer. Tausende Menschen wurden getötet. Fast alle haben Angehörige oder Freunde verloren. Als die Menschen eine Woche nach der Flut demonstrieren, richtet sich ihre Wut gegen die Stadtverwaltung. Nach der Demonstration kam es zu Ausschreitungen. Einige der Protestierenden zündeten das Haus des Bürgermeisters an. Am gleichen Abend teilte die Regierung Ostlibyens mit, der Bürgermeister sei entlassen worden. Ebenso die Mitglieder des Stadtrates von Darna. Gegen sie werde wegen der Fehler vor der Flut ermittelt. Ob dieser Schritt mehr ist als ein Bauernopfer und vor allem, ob er den Menschen in Darna reicht, ist zweifelhaft. Denn mit der gesamten Regierung im Osten stehen sie schon seit längerem über Kreuz. Der ägyptische Libyen-Experte Abdul Sattar Hetita weist darauf hin, dass Darna zeitweise vom sogenannten Islamischen Staat kontrolliert wurde.
Darna ist wirklich eine sehr schwierige und sehr komplizierte Stadt. In den Jahren 2014 und 2015 gab es hier viele Fundamentalisten, die extremistischen Gruppen die Treue geschworen haben. Viele Ausländer lebten auch in der Stadt aus arabischen und europäischen Ländern und sie gehörten Terrorgruppen wie dem IS und Al-Qaida.
Das ist allerdings höchstens ein Teil der Wahrheit. Es war eine Koalition aus lokalen Gruppen und Milizen, die 2016 den IS aus Darna vertrieben hat. Daraufhin belagerten Haftars Truppen die Stadt und nahmen sie ein. Für den General gilt Darna bis heute als schwieriges Pflaster. 5 Tage nach der Katastrophe machte sich Haftar ein Bild von der Lage. Mit großem Konvoi traf er in der Stadt ein, sprach öffentlichkeitswirksam mit Rettungskräften und Kommandeuren seiner Milizen, nicht aber mit Einwohnern von Darna. Kritiker werfen ihm und seinen Söhnen vor, die Hilfen für das Katastrophengebiet für den eigenen Machterhalt einzusetzen. Grundsätzlich, so der Libyen-Experte Abdul Sattar Hetita, laufe im Land einiges falsch herum.
Das Parlament müsste stärker sein, als es jetzt ist. Es sollte General Haftar unter seiner Kontrolle haben und nicht umgekehrt. In Ostlibyen benutzt die Armee unter Haftars Führung die Abgeordneten und die Regierung. Normalerweise kontrolliert das Parlament die Regierung und die Regierung kontrolliert die Armee. Das findet im Osten Libyens nicht statt. Hier ist das Verhältnis umgekehrt.
Haftar hat auch nach der Katastrophe keinerlei Interesse, etwas von seiner Macht abzugeben. Schon gar nicht an die Regierung im Westen Libyens. In der Hauptstadt Tripolis, gut 1300 Kilometer westlich von Darna, bemühen sich einige Politiker darum, Solidarität mit dem von der Flut betroffenen Osten zu zeigen. So wie Jugendminister Fatallah Al-Sunni.
Wir sollten heute nicht über Streitigkeiten und politische Spaltungen sprechen. Alle Anstrengungen werden gebündelt, um den Menschen in der Stadt Darna zu helfen.
Dass das Versprechen einer besseren Zusammenarbeit wirklich ernst gemeint ist, bezweifeln Beobachter jedoch. Dabei wäre es gar nicht so schwer, meint der Journalist Hossein Moftar. Im Sender Al-Hadath rief er den Premierminister aus dem Westen, Abdulhamid Dbeiba, dazu auf, ein Zeichen zu setzen.
Ich frage ihn aber, warum ergreift ihr nicht die Initiative, du und deine Minister in Tripolis? Warum steigt ihr nicht ins Flugzeug, um nach Benghazi zu fliegen? Glaubt ihr etwa, dass die Regierung im Osten euch nicht empfängt?
Private Initiativen machen es den Politikern vor. Libyer aus dem ganzen Land haben Hilfe für die zerstörten Gebiete gesammelt. Auf ihren Autos und Kleinlastern sind Graffiti zu sehen, die ihre Solidarität mit den betroffenen Menschen zum Ausdruck bringen.
Ja, während die Menschen in der Katastrophe zusammenhalten, ist das Land politisch mehr als gespalten. Es gibt zwei Regierungen im Land, eine im Westen, die von den Vereinten Nationen auch anerkannt ist, und eine im Osten, die noch nicht mal über einen eigenen Regierungsapparat verfügt und auch eher dem Milizenführer Khalifa Haftar zuarbeitet. Insgesamt sind die Menschen im Land nach jahrelangem Bürgerkrieg ziemlich desillusioniert, was die Fähigkeiten ihres Staates angeht, auf irgendwelche Krisen zu reagieren. Jürgen Striak hat sich die komplexe politische Gemengelage im Land angeschaut, die den Umgang und auch die Aufarbeitung der aktuellen Katastrophe ziemlich erschwert.
Eine Woche nachdem gewaltige Wassermassen eine Schneise durch Darna spülten, kam es am Montag in der Hafenstadt zu Protesten von mehreren hundert Menschen. Viele von ihnen machen die Politik und die lokalen Eliten im Ort für die Katastrophe verantwortlich. So auch der Demonstrant Mohammed bin Hamad. Wir verlangen, sagt er dem Reporter der Nachrichtenagentur Reuters, dass keine einzige libysche Firma am Wiederaufbau beteiligt wird. Jeder in der Stadt ist korrupt, vom Bürgermeister bis hin zu allen anderen Beamten. Es wäre besser, man ließe alles in Trümmern, als dass man heimische Akteure daran lässt. Besonders wenig halten die Menschen von den Politikern ihrer Landeshälfte, von denen sich viele brutal unterdrückt fühlen. Agila Saleh, der ostlibysche Parlamentssprecher, sei ein Mörder, sagt dieser Demonstrant zum Beispiel. Wie willst du Darna wieder aufbauen? Vielen Dank auch, Agila Saleh. Wir wollen nichts von dir. Nach dem Sturz von Gaddafi 2011 versank Libyen lange Zeit in blutigem Chaos. In großer Zahl bekämpften einander Milizen und Stammesverbände, Dschihadistengruppen und ausländische Söldner. Seit fast 10 Jahren stehen sich nun zwei rivalisierende Machtzentren gegenüber und spalten das Land. Im Westen, in Tripolis, regiert die von der UNO anerkannte Übergangsregierung unter Abdelhamid Dbeiba. Sie wird von der Türkei unterstützt. Den Osten und Süden beherrscht Milizenführer Khalifa Haftar mit seiner sogenannten libyschen Nationalarmee. Er hat Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate und russische Wagner-Söldner an seiner Seite. Vermittlungsversuche der Vereinten Nationen scheiterten immer wieder. Wahlen wurden verschoben. Laut Weltbank bescherte der Ölreichtum dem Staatshaushalt für 2022 schwarze Zahlen. Das weckte Begehrlichkeiten, die Machtkämpfe gehen weiter. Tim Eaton, Libyen-Experte des britischen Instituts Chatham House, spricht davon, dass diese Kämpfe einen versteckten Preis hätten, den alle Libyerinnen und Libyer zahlen müssten. Jenen mit Macht und Einfluss fehle nämlich der Willen, öffentliches Geld in die Infrastruktur zu investieren. Deshalb seien die Menschen solchen Katastrophen ausgeliefert. Wir zahlen diesen Preis seit langem, nicht erst seit der Flut, sagt ein Mann aus der Küstenstadt El Beida. Lange schon gibt es eine Elektrizitäts- und auch eine Trinkwasserkrise. Im Grunde leiden wir seit den 50er Jahren.
Libyen, ein Land, in dem unterschiedliche internationale Kräfte unterschiedliche Interessen verfolgen, ein Land, das trotz seiner Instabilität, seiner maroden Infrastruktur und einer ungeklärten politischen Lage aber laut Weltbank schwarze Zahlen schreibt und das aufgrund der Ölexporte 17,9% Wirtschaftswachstum im letzten Jahr zu verzeichnen hatte und damit, was das Wachstum betrifft, an der Spitze arabischer Länder steht. Hier passt irgendwie auf den ersten Blick vieles nicht zusammen oder vielleicht doch. Das bespreche ich jetzt mit Wolfram Lacher, Libyen-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Hallo, Herr Lacher.
Ja, hallo.
Fangen wir vielleicht mal bei der internationalen Gemengelage vor Ort an. Wir haben es ja eben gehört, es gibt unterschiedliche Länder, die unterschiedlich die Regierungen im Osten und Westen des Landes unterstützen. Im Osten sind beispielsweise auch russische Söldner offensichtlich gerade vor Ort, die auch dabei helfen sollen, Leichen in der Stadt Dana zu bergen. Welche Interessen verfolgen denn die verschiedenen Akteure hier und verschärft die aktuelle politische Weltlage die Situation in Libyen noch zusätzlich?
Also, dass die Weltlage die Situation in Libyen derzeit verschärft, das sehe ich nicht. Wir haben ja in Libyen seit 2020 ein militärisches Kräftegleichgewicht, Russland auf der einen Seite, die Türkei auf der anderen Seite. Und dieses Kräftegleichgewicht, das war maßgeblich dafür verantwortlich, dass es in Libyen in den letzten 3 Jahren keinen größeren Konflikt mehr gab, keine größeren bewaffneten Auseinandersetzungen. Gleichzeitig natürlich hat dieses Kräftegleichgewicht auch die Teilung des Landes, also die Teilung zwischen zwei militärischen Einflusszonen zementiert.
Und wie agieren die unterschiedlichen internationalen Akteure gerade jetzt in dieser Krise? Werden hier auch Interessen vielleicht gegeneinander ausgespielt, beziehungsweise versucht man hier vielleicht mit so vermeintlichen Hilfsangeboten auch Profit aus dieser Krise zu schlagen? Was beobachten Sie da?
Also ich glaube tatsächlich, dass externe Akteure wie Russland, wie Ägypten und andere hier versuchen, mit Hilfe zu punkten. Und daran, wer hier Hilfe leistet, sieht man auch schon, dass sich die Konstellation der externen Akteure seit 2020, seit dem Konflikt um Tripolis geändert hat. Seitdem hat die Türkei Kanäle in den Osten, ins Haftar-Lager entwickelt, auch Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, die damals Haftar unterstützt haben, die haben mittlerweile Kontakte in Tripolis. Und deswegen sieht man jetzt, dass eben nicht nur Haftars Unterstützer im Osten in Darna Hilfe leisten, sondern auch die Türkei und Katar, die damals auf der Gegenseite standen.
Aus Libyen kamen ja zuletzt erstaunlich gute Wirtschaftsnachrichten. Das Land scheint durchaus zu profitieren von den gestiegenen Ölpreisen. Das heißt, im Gegensatz zur sonstigen Infrastruktur, wie zum Beispiel diesen Dämmen, die da gebrochen sind, wird in die Förderanlagen offensichtlich ordentlich investiert. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also das Wirtschaftswachstum hat damit zu tun, dass in vorangegangenen Jahren die Ölproduktion oftmals stark unterbrochen war. Es ist so, dass die Erdölhäfen und die Ölfelder unter der Kontrolle Haftars sind, aber das Geld formell in die Zentralbank nach Tripolis gehen muss. Und diese Situation hat Haftar in den letzten Jahren dazu genutzt, um sich Zugang zu staatlichen Mitteln zu verschaffen, um seine Gefolgsleute in hohe Positionen auch in Tripolis zu hieven, indem er wiederholt die Erdölproduktion gestoppt hat oder damit gedroht hat, sie zu stoppen. Und seit etwas über einem Jahr wurden hier Arrangements getroffen, die dazu geführt haben, dass das Öl eben fließt und das Geld auch fließt, nämlich nach Tripolis und von dort aus weiter verteilt wird, eben insbesondere auch in die Taschen Haftars. Und diese Arrangements, die sich über die formellen politischen Gräben hinaus entwickelt haben, diese Arrangements, die stehen hinter diesen Zahlen.
Das heißt, man kann sagen, dass der Ölexport ein Gebiet ist, auf dem diese beiden Regierungen durchaus miteinander kooperieren, ja?
Ja, also es handelt sich weniger um die beiden Regierungen, sondern um den Haftar-Clan auf der einen Seite und die Entourage von Premierminister Dbeibah in Tripolis und eine Handvoll Milizenführer auf der anderen Seite. Und diese kleine Elite, die hat also in den letzten 2 Jahren immer mehr den Zugang zu staatlichen Mitteln und zu den zentralen Posten unter sich aufgeteilt. Die Regierung im Osten, die dagegen hatte weder nennenswerten Zugang zu Geld noch einen Regierungsapparat, bei der handelte es sich eher um eine Fassade, die vor allem ein Druckmittel in den Händen Haftars war gegen den Premierminister in Tripolis, gegen Dbeibah, um ihm eben weitere Zugeständnisse abzuringen.
Das heißt, man kann aber auf jeden Fall sagen, dass bei einem Großteil der Menschen im Land von diesen Einnahmen eigentlich nichts ankommt, also weder direkt noch indirekt über zum Beispiel ein gutes staatliches Angebot, oder?
Also das kann man so einfach auch nicht sagen. Und zwar ist es so, dass die überwiegende Mehrheit der Libyer im Staat angestellt sind, im öffentlichen Sektor und Gehälter beziehen, die auch ganz regulär ausgezahlt werden, auch im ganzen Land. Der Staat subventioniert auch beispielsweise Treibstoff sehr, sehr stark. Aber alles, was darüber hinausgeht, die ganzen Gelder für Investitionen in Infrastruktur beispielsweise und auch viele anderen Budgets für, sagen wir mal, die Operationen im öffentlichen Sektor, all das ist sehr stark Unterschlagung und Korruption ausgesetzt.
Libyen ist ja in vielerlei Hinsicht ein gespaltenes Land, das haben wir jetzt erarbeitet. In den Meldungen der letzten Tage las ich jetzt immer wieder, dass diese Krise die Menschen aber durchaus zusammenbringt. Wie sehen Sie das denn? Also denken Sie, dass in dieser aktuellen Notlage das Land enger zusammenwachsen könnte?
Also in der Tat sehen wir jetzt seit der Flutkatastrophe von vor einer Woche 2 große Entwicklungen. Das eine ist, wir sehen tatsächlich eine Welle nationaler Solidarität. Es gab massiv Hilfe aus Westlibyen und Freiwillige aus Westlibyen, die in den Osten gegangen sind, nach Dana gegangen sind, um dort zu helfen. Und es wurde dort auch sehr, sehr, sehr stark registriert. Und auf der gesellschaftlichen Ebene wurden die politischen Klüfte hier überwunden in der letzten Woche. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch eine Welle der Wut, insbesondere natürlich in Dana selbst, und Rufe nach Rechenschaft. Und in dieser Hinsicht ist es noch gar nicht klar, inwiefern diese Rufe geeint bleiben werden oder inwiefern sich da die politischen Spaltungen sehr schnell bemerkbar machen werden.
Und was erwarten Sie da aus Ihren persönlichen Erfahrungen mit diesem Land? Also kann das ein nachhaltiges Echo haben, dieser gemeinsame Aufbruch da gerade? Ist es vielleicht auch über die Verteilung der Hilfsgüter, die dann ausnahmsweise mal gemeinsam erfolgt, ein Anlass, da etwas zu ändern? Oder sind Sie da eher skeptisch?
Also ich bin derzeit tatsächlich schon etwas skeptisch. Wenn wir jetzt die Proteste sehen, die in Dana am Montag ausgebrochen sind, sehen wir schon jetzt, dass sie sich bisher nicht ausgebreitet haben anderswo im Land. Wir sehen auch schon jetzt, dass diese Forderungen nach Rechenschaft stark manipuliert werden von Medien, die dem einen oder dem anderen Konfliktakteur zugeordnet werden, also insbesondere natürlich Haftar. Wir sehen, wie dieser Volkszorn also schon jetzt politisch manipuliert wird. Und wir sehen auch, wie diese Welle nationaler Solidarität von den Mächtigen schon jetzt instrumentalisiert wird, indem sie sagen, wir müssen uns jetzt einigen. Und da passen natürlich die Rufe nach Rechenschaft gar nicht rein, sondern es geht da eher darum, die im Keim zu ersticken und die Macht weiterhin zu behalten und auch die Milliarden für den Wiederaufbau, die schon jetzt im Gespräch sind, die Milliarden libyscher Dinars, die unter sich aufzuteilen.
Sagt Wolfram Lacher, Libyen-Experte bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lacher.
Ich danke Ihnen.
Wir werden hier in der Weltzeit die Entwicklungen in Libyen auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Wie es um Italien steht, ein Jahr nach dem Regierungsantritt von der Rechtspopulistin Giorgia Meloni, das ist hier Morgenthema im Podcast. Ich bin Katja Bigalke und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.